D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch fragt euch, wo wohnt ihr? Stadt, Land, Fluss? In einer Metropole, in einem kleinen Dorf oder an einem idyllischen Bach? Wohnt ihr da, wo ihr wohnen wollt, oder wollt ihr lieber woanders wohnen?
Städte sind überhaupt erst möglich geworden durch den Ackerbau und durch die Kultivierung der Pflanzen. Wir können Pflanzen also als Motor ansehen, der alles auf der Erdoberfläche vorantreibt. Wie unterscheidet sich denn nun das Stadtklima von demjenigen des Umlandes? Es sind höhere Temperaturen. Wir sprechen von Städten, wenn man es positiv konnotieren will, von Wärmeinseln. Wir haben in Städten in der Regel höhere Niederschläge als in der Umgebung. Andere nennen das dann verstädterte Landschaft und entsprechend verlandschaftete Stadt.
Egal wie ihr das seht, immer mehr Menschen zieht es in die großen Städte. 3/4 der deutschen Bevölkerung hat bereits das Land verlassen und der Trend geht weiter. Interessant, denn die Stadt als Lebensraum gilt nicht gerade als das Nonplusultra. Hört gleich mal zu, wenn Professor Dietmar Brandes von der Technischen Universität Braunschweig zu euch spricht. Als Botaniker schaut er sich die Entwicklung in den Städten immer ganz genau an. In der Stadt müsst ihr mehr Stickoxide einatmen als auf dem Land. Ihr seid mehr Feinstaub ausgesetzt und vor allem mehr Lärm. Die vielen Betonflächen heizen im Sommer mächtig auf. Nicht nur die Straßen, auch die Gebäude. Und viele können wegen der Tropennächte dann nicht mehr schlafen. Und es regnet mehr in der Stadt, wie ihr gerade ja schon in unserem kurzen Überblick hören konntet. Also doch Stadt. Warum aber? Man kann sich's denken, da gibt's Arbeitsplätze und ein größeres Kultur- und Freizeitangebot. Und dafür nehmen wir eine Menge in Kauf. Dietmar Brandes hat auf der Göttinger Akademiewoche gesprochen. Die hat sich dieses Mal mit der Stadt als Lebensraum der Gesellschaft befasst, und zwar vom 21. bis 24. September 2015. Natur und Stadt gelten gemeinhin als Gegenpole, die sich nur schwer vereinen lassen. Falsch, sagt der Botaniker. Städte sind im Verhältnis zur Umgebung unerwartet artenreich. Also, bevor ich zu viel vorwegnehme, der Stadtökologe Brandes schildert euch jetzt die Vor- und Nachteile des Lebens in deutschen Städten.
Ich möchte heute Abend eine Reihe Punkte heraussuchen, und zwar über die vor allem mitteleuropäischen Großstädte oder Städte schlechthin, weil ich denke, das ist eigentlich das, was uns am meisten interessieren sollte. Einmal muss man als Botaniker oder heute sagt man neudeutsch als Pflanzenbiologe, da muss ich immer noch überlegen, wenn ich mich irgendwo charakterisiere, etwas zu den Bedeutungen der grünen Pflanzen für Stadtbewohner überhaupt sagen. Und dann etwas, was mir auch ganz am Herzen liegt. Viele von uns oder wir alle sehen eigentlich immer den Gegensatz zwischen Stadt und Natur, zwischen Stadt und Umland. Städte sind überhaupt erst möglich geworden durch den Ackerbau und durch die Kultivierung der Pflanzen. Dazu will ich auch kurz etwas sagen. Dann kommen wir allmählich zum Hauptbereich Urbanisierung und Stadtklima. Das traditionelle Grün in der Stadt, da gehe ich also auch auf das nicht spontan wachsende, das angepflanzte, Straßenbäume, Parks, Gärten und Ähnliches. Was bewirken die für das Klima in der Stadt? Was ist eigentlich mit begrünten Gebäuden? Ist das sinnvoll oder nicht? Dann etwas, was sich mehr mit einem meiner langjährigen Forschungsthemen beschäftigt, Natur in der Stadt. Stadtbrachen, sogenannte Ruderalvegetation und dergleichen. Und als letztes will ich einen Ausblick geben auf interessante Entwicklungen, von denen Sie alle schon mal gehört haben, unter dem Titel Urban Gardening, Farm Scraper, was immer das sein mag. Das sind Hochhausfarmen, die also wie ein Wolkenkratzer gedacht sind, aber noch nicht bislang realisiert sind. Und das sind also neue Ansätze zu einer stadtnahen Produktion von Lebensmitteln, was immer man davon halten mag. Und zum Schluss müssen wir gemeinsam die Frage stellen, wie grün darf es nun wirklich sein? Wir können nicht ohne Pflanzen leben. Das ist trivial, das ist Schulwissen, aber ich weise doch noch mal darauf hin, grüne Pflanzen nutzen das Licht der etwa 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne. Die Photosynthese ist der wichtigste biochemische Prozess auf der Erde, weil Menschen und Tiere als heterotrophe Organismen über Nahrungsketten, Nahrungsnetze von der Photosynthese abhängig sind, von der CO2-Assimilation der Pflanzen, bei der ja Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt und gespeichert wird. Und wir leben alle, Pflanzen natürlich auch, aber vor allem Menschen und Tiere, von dem Sauerstoff, der bei der Photosynthese entsteht, gewisserweise als Abfallprodukt, denn er hat unsere oxidierende Atmosphäre geschaffen und ohne, das ist evolutionsbiologisch sehr interessant, ohne die oxidierende Atmosphäre, ohne entsprechend Sauerstoffgehalt in der Luft, wäre Leben auf dem Land gar nicht möglich, wegen der hohen UV-Strahlung. Ein Landgang sowohl von Pflanzen wie Tieren war erst möglich in der Evolution, nachdem der Sauerstoffgehalt, Partialdruck in der Atmosphäre eine gewisse Größe erreicht hatte. Warum? Der molekulare Sauerstoff adsorbiert das hartwellige, energiereiche UV-Licht, das sofort DNA und andere empfindliche Strukturen zerstören würde. Deswegen ist also Leben ohne Sauerstoffatmosphäre schon deswegen nicht möglich. Und der Ozon, der normalerweise, günstigerweise in der Stratosphäre gebildet wird, adsorbiert den mittleren Bereich des UV. Und was zur Erde, zu uns durchdringt, auf die Erdoberfläche, ist der kurzwellige Anteil, hinter dem ja viele von uns hinterherlaufen, weil der ja zur Bräunung führt, wenn man das denn eben nicht auf anderem Wege chemisch machen will. Wir können Pflanzen also als Motor ansehen, der alles auf der Erdoberfläche vorantreibt. Und Psychologen behaupten, das ist in vielen Untersuchungen relativ gut belegt meines Wissens, dass Menschen, die Pflanzen in ihrem Blickfeld haben, da reicht vielleicht nicht die Blumenvase aus, doch mit ihrer Arbeit zufriedener sein sollen. Also, wenn Sie ein Unternehmen oder eine Verwaltung oder ein Institut leiten sollten, versuchen Sie, Ihren Mitarbeitern diesen Zugang zu ermöglichen. Die Mitarbeiter werden es Ihnen danken, weil Sie dann sich etwas wohler fühlen. Ich hatte schon gesagt, Stadt und Land haben eine gemeinsame Wurzel. Vor etwa 12.000 Jahren vor heute, 10.000 Jahren vor Christus, ist im Bereich des sogenannten fruchtbaren Halbmondes, in jenem Bereich von Nordpalästina, Nordsyrien, über die nördlich der syrischen Wüste herum in Form eines halbmondartigen Gebietes bis nach Mesopotamien, ja in unserem Kulturraum, Kulturbereich der Ackerbau entstanden. Und mit dieser neolithischen, sogenannten neolithischen Revolution ist auch die Erfindung der Tierzucht verbunden, Keramikproduktion, Kupferverarbeitung, Tauschhandel und vor allem Überschüsse, die man erwirtschaften konnte. Und wegen dieser Überschüsse war es dann möglich, Arbeitsteiligkeit und das, was überhaupt Städte sind, ausmachen, einzuführen. Das heißt, der Kultivierung wilder Getreidearten haben wir also sehr viel zu verdanken. So sind praktisch die Städte entstanden. Und durch die Urbanisierung, vor allem im letzten und vorletzten Jahrhundert, sind die Städte dann zunehmend, für viele zunehmend lebensunwerter geworden. Und heute, wie gesagt, kommt man, egal ob es liebenswerte Utopie ist oder rational ist, das werden wir nachher noch besprechen, kommt man in einigen Vorschlägen wieder dazu, beides zusammenzuführen, eben in dem Bereich Urban Farming oder sogar gebäudegebundene Pflanzenproduktion, wie sich ein ernsthaftes Projekt eines Fraunhofer-Institutes beschäftigt. Ja, zur Entwicklung der Städte in Mitteleuropa nur ganz kurz. Die Städte des Mittelalters und der frühen Neuzeit kannten kein öffentliches Grün, wohl aber natürlich private Gärten, privates Grün und kleinere Städte zumindest auch Ackerbürger. Die schon angesprochenen Urbanisierungsprozesse haben dann im 19. Jahrhundert und im 20. natürlich auch noch zu einer sehr starken Verdichtung geführt. Wir kennen alle die Bilder aus englischen Industriestädten, die zu Zillis Berlin, die mit zahlreichen geschachtelten Hinterhöfen, die keinerlei Grün, kaum Zugang zur Sonne, natürlich sehr fatale Lebensbedingungen für die Bewohner hatten. Man hat gerade in England sehr früh gegengesteuert. Bereits im 19. Jahrhundert sind sogenannte Gartenstädte erfunden worden. Das sind also keine Erfindungen, wie man manchmal in Deutschland hört, von deutschen Architekten, sondern die sind dann hier adaptiert worden. Heute ist die Situation aber so, wir haben in Deutschland immerhin 75% der Einwohner, die in Städten leben. Nur noch 25% leben außerhalb der Städte. Mit Städten positiv konnotiert ist immer noch, und ich denke das auch zu Recht so, kulturelle Vielfalt. Ob die Freiheit, Stadtluft macht frei, ob das noch differenziert gegenüber dem Land, das lasse ich mal offen. Bessere Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten sicherlich. Bessere Informationsmöglichkeiten, konnte man sagen, bis vor kurzem, bis vor Entwicklung des Internets und der entsprechenden Kommunikationsformen. Da schwinden, wie ich an der eigenen Familie feststellen kann, ein Teil meiner Familie wohnt im hintersten Bayern, sozusagen auf dem hintersten Land, und der Informationsvorsprung von uns, der schwindet immer mehr. Das ist gut so. Und Städte haben sicherlich auch immer ein größeres Unterhaltungsangebot. Das kann man feststellen, wenn man abends sich in eine Stadt bewegt und schaut, wie viele junge Leute da angezogen werden und hinfahren. Negativ konnotiert sind Verstädterung, Enge, das, was man neudeutsch so schön Urban Hard Surfaces nennt, also harte Oberflächen, gepflasterte Straßen, geteerte Straßen, Hauswände, zu wenig Grün, Staub und sommerliche Überhitzung. Die Urbanisierung, das Herausbilden von großen städtischen Agglomerationen, hat innerhalb der letzten Jahrzehnte gigantische Ausmaße, vor allem in Ostasien, Südostasien, aber auch in Afrika und Amerika geht das sehr stark weiter, in Europa, Mitteleuropa, Westeuropa auch, aber ich würde sagen, Gott sei Dank, nicht in diesem Ausmaße. Das ist Shenzhen, eine Stadt in China, die 1979 noch 30.000 Einwohner hatte und vor 4 Jahren schon über 10 Millionen hatte. Die ist also innerhalb von etwa 30 Jahren quasi explodiert. Und so sehen viele dieser Städte aus. Und das Grün muss man dann entsprechend mit der Lupe suchen. Wie unterscheidet sich denn nun das Stadtklima von demjenigen des Umlandes? Es sind höhere Temperaturen. Wir sprechen von Städten, wenn man es positiv konnotieren will, von Wärmeinsel. Man könnte auch von Hitzeinsel sprechen. Wir haben in Städten, das weiß man oft gar nicht, in der Regel höhere Niederschläge als in der Umgebung. Und wir haben häufiger Intensivregen. Das macht jetzt seit einigen Jahren denen, die mit Stadtbau professionell zu tun haben, große Probleme. Warum? Die Kanalisationen sind häufig überlastet. Sie kennen die Bilder aus den Fernsehnachrichten, wenn irgendwo das Wasser aus den Gullis kommt, wenn Unterführungen unter Wasser stehen und Ähnliches. Bei Starkregen, zumal in unseren Städten, ist die Abflussmenge so groß, dass die Kanalisation in der Regel das nicht aushält. Deswegen, sei schon mal vorab verraten, wird derzeit sehr viel überlegt, ob man mithilfe von mehr Grün und mehr unversiegelten Flächen die Abflussgeschwindigkeit verlangsamen kann, um damit eben die Kanalisation zu entlasten. Frage, warum gibt es denn höhere Niederschläge über den Städten? Das liegt daran, dass es mehr Kondensationskerne durch Feinstäube gibt. Und der Abfluss ist natürlich deswegen so rasch, weil der Versiegelungsgrad sehr hoch ist. Stellen Sie sich vor, es würde jetzt hier ein Starkregenereignis sein. Über uns ist das Dach, das uns hoffentlich das Wasser abhält. Aber der ganze Platz ist versiegelt. Ringsherum stehen nur Häuser. Wo soll das Wasser anders versickern, als sofort in die Kanalisation zu fließen? Und das genau ist also das Problem. Verminderung der Luftzirkulation durch dichte Bebauung. Deswegen immer wieder die Forderung nach sogenannten Kaltluftschneisen. Kaltluftschneisen sind immer sinnvoll, werden aber häufig auch einfach von Stadtplanern nur eingezeichnet. Daher hat eine Kaltluft lang zu fließen und meistens ist das nicht der Fall. Es liegt einfach auch daran, man braucht eine gewisse Hangneigung, 1-2% Gefälle des Geländes mindestens zur Innenstadt, auf der sich die nachts gebildete, kalte und etwas schwerere, weil etwas dichtere Luft dann abfließen kann ins Stadtinnere. Und wenn es keinen Niveauunterschied gibt, dann wird es schwierig. Als Kaltluftschneisen können auch oft Flussauen, wenn sie denn durch eine Stadt gehen, dienen. Wir haben in den Städten eine in der Regel signifikant höhere Konzentration an luftbürtigen Schadstoffen. Das sind die berühmt-berüchtigten Stickoxide, wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch Bereiche, gerade in Niedersachsen, in denen irgendwann die durch Oxidation von Ammoniak die Konzentration der Stickoxide vermutlich höher ist als in der einen oder anderen Stadt. Aber das hat mit intensiver Schweinemast zu tun. Aber generell ist durch Verkehr, weniger durch Hausbrand, die Konzentration von Stickoxiden relativ hoch, die zum Teil recht reaktiv sind, mit Sauerstoff reagieren können, die unter Einfluss des Lichtes sogenannte Photooxidantien bilden, die dann wieder pflanzliche und tierische Oberflächen, Blattoberflächen, aber auch Oberflächen der Lungenbläschen schädigen können. Wir haben durch Verbrennungsprozesse eine relativ, gemessen am Umland, relativ hohe CO-Konzentration, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und durch verdampfende Lösungsmittel ausfließende Treibstoffe und Ähnliches auch eine signifikant höhere Konzentration an Kohlenwasserstoffen und erhöhte Feinstaubkonzentration. Das sind also alles die Nachteile, die wir in solchen Städten haben. Am Beispiel von Osnabrück, an der Innenstadt von Osnabrück, möchte ich Ihnen gerne an einem sogenannten Thermalscan mal zeigen, wie unterschiedlich sich die Oberflächen in einer Stadt abkühlen. Diese Messung, Infrarotmessung, ist aufgenommen im August, schon vor längerer Zeit, 1997, morgens zwischen 4.20 Uhr und 5.40 Uhr. Und Sie sehen Temperaturunterschiede von mehr als 7 Grad. Kleiner 12 Grad, größer 19 Grad. Und das ist vor allem das Netz der breiten Straßen, vor allem dann, wenn Sie nicht oder kaum Alleebäume haben. Die Oberflächen heizen sich sehr stark auf und kühlen nur sehr langsam wieder ab. Das gilt auch für Gebäudeoberflächen, die entsprechend schwer abkühlen, wenn es denn keine begrünten Dächer oder Ähnliches ist. Anders ist es in Gartenflächen oder auch im Bereich von Gewässern. Also wir haben einen sehr, in mitteleuropäischen Altstädten, ein sehr kleinräumiges Mosaik, aber der Bürger leidet ja zunehmend, oder wir alle leiden sicherlich zunehmend unter der Anzahl der Tropennächte, also der Nächte, die Temperaturen höher 20 Grad hatten. Da reagieren wir doch meistens mit einer Verschlechterung des Schlafes. Die Überhitzung der Städte ist eigentlich lange bekannt. Also der Unterschied zwischen Umlandtemperatur und in der Stadt, Stadtzentrum gemessenen Temperatur, kann also im Extremfall 15 Grad umfassen. Und wenn Sie sich das vorstellen, das ist schon sicherlich sehr belastend. Dieser Effekt, dieser Wärmeinsel-Effekt, wird auch noch überlastet von der globalen Temperaturerhöhung, die wir derzeit haben. Hier habe ich Ihnen mal eine Grafik von Basel mitgebracht. Die einzelnen Balken symbolisieren die Anzahl der Frosttage, der Tage mit Frost in der Stadt Basel. Und innerhalb von 100 Jahren, von 1901 bis 2007, ist eine Abnahme um 25% erfolgt. Natürlich ist das nicht stetig, sondern es ist immer mit vielen Schwankungen verbunden. Aber die Regressionsgrade zeigt doch ein relativ eindeutiges Bild. Also wir haben in den Städten, natürlich auch im Umland, die Auswirkung der derzeitigen Temperaturerhöhung plus Wärmeeffekt. Welche Auswirkungen hat das auf die Pflanzen? Arten mit Präadaption an sommerwärmere Klimate, die also aus solchen Gebieten stammen, die haben Vorteile. Deswegen lassen sich auch in der Zwischenzeit so viele Arten aus etwas wärmeren, sommerwärmeren Gebieten, sei es der Mediterrane, sei es aus Vorderasien oder Nordamerika, bei uns anbauen. Die Verlängerung der Vegetationsperiode ermöglicht vielen gebietsfremden Arten auch das Ausreifen ihrer Samen. Wir kennen viele Arten, die zu der Zeit, als ich studierte, von denen man sagte, die machen in Mitteleuropa keine reifen Samen oder kommen nicht zur Samenreife und vermehren sich nie. Jetzt tun sie es, das nennt man dann Verwildern und das gefällt dann auch nicht jedem Gartenbesitzer und jedem Städter, fasst es unter dem Oberbegriff biologische Invasion manchmal leichtfertig zusammen. Dann kommt noch hinzu, dass wenn Sie einen Garten besitzen und Gartenkataloge, vielleicht nicht nur aus professionellen Gründen wie ich, sich anschauen, Sie immer wieder auf so ja, fast marktschreierisch dargestellte Züchtung neuer frostresistenter Sippen oder jedenfalls fast frostresistenter Sippen stoßen. Das heißt, Sie können also fast ein Baumspektrum in der Zwischenzeit in mitteleuropäischen Städten anpflanzen und auch wachsen lassen, das noch vor 40, 50 Jahren aus verschiedensten Gründen unmöglich war. Also das führt zu einer Vergrößerung des Florenpools, weil sich ein Teil dieser Arten eben jetzt aus eigener Kraft fortpflanzen kann. Arten mit Pioniercharakter, Gehölze mit raschem Jugendwachstum, es sind begünstigt. Bekannte Beispiele sind etwa der Götterbaum, eine Art aus Ostasien, die als Straßenbaum gerade in Innenstädten in Mitteldeutschland gerne gepflanzt wurde, die in kleineren Städten eher selten ist. Ich glaube, hier in Göttingen hält es sich auch in Grenzen mit dem Götterbaum. Aber schon in Braunschweig und wenn Sie dann nach Halle oder Leipzig kommen, ist die Stadt voll davon. Und dieser Götterbaum in seiner Jugend kann er Blattlängen, Blattgrößen von bis zu 1,80 Meter erzeugen. Und damit ist natürlich die Photosyntheseleistung gewaltig. Eine Art, die das ähnlich macht, ist etwa die Paulownie, die auch sehr große Jugendblätter macht und damit ganz rasches Wachstum in der Jugend vorlegt. Ja, Temperaturerhöhung und Zuwanderung neuer Pflanzenarten können dann natürlich, das tun sie auch, zu Konkurrenzverschiebungen in unserer einheimischen wie in der gepflanzten, sprich in der Gartenvegetation führen. Und dann kommt etwas, was viele Naturschützer doch stark fürchten lässt und was ich auch nicht ganz als harmlos darstellen will. Es begegnen sich nämlich plötzlich nah verwandte Arten, die über 150 oder mehr Millionen Jahre durch das Zerbrechen des Urkontinents Pangea getrennt waren, meinetwegen aus Nordamerika und Eurasien, wieder in unseren Städten. Und wenn die keine Kreuzungsbarriere haben, dann muss man mit genetischem Austausch rechnen. Und dann bestehen schon Sorgen, dass sozusagen das Genom der einheimischen Art dauerhaft verändert werden könnte. Das sind aber mehr Aspekte, die vielleicht nur die Biologen unter Ihnen interessieren. Was macht man in der aktuellen stadtökologischen Forschung? Challenge of making cities just green enough. Anderer Titel einer Arbeit, die gerade erschienen ist, Understanding the Value of Riparian Corridors. Da geht es gerade um die Bedeutung von Flusskorridoren. Und ja, dann versucht man gegenzuhalten gegen die hohen Temperaturen in Urban Landscapes, von denen ich gerade sprach. Und die Frage eben, ob urbanes Grün wirklich den Klimawechsel bekämpfen kann. Es kann ihn sicherlich nicht bekämpfen, aber es kann ihn lindern. Bevor ich dann so die einzelnen Beispiele gerne Ihnen vorstelle, würde ich noch einen interessanten Ansatz von einem Berliner Stadtökologen erwähnen, der mal versucht hat zu kategorisieren, welche Art von Natur gibt es in unseren Städten. Natur der ersten Art hat er das genannt, natürliche und naturnahe Vegetation. Reste von naturnahe Vegetation haben wir in fast jeder Großstadt. Natur der zweiten Art ist die traditionelle Agrarlandschaft, die Ackerlandschaft, die wir so als, die meisten von uns jedenfalls als Landschaftsbild auch immer noch im Kopf haben. Natur der dritten Art, so hat er es genannt, sind die gärtnerisch gestalteten Landschaften, Alleen, Parkanlagen, begrünte Gebäude, Gärten und all so etwas, was also gärtnerisch bewusst gestaltet ist. Und Natur der vierten Art habe ich mich damals, als er das publiziert hat, darüber geärgert. Das ist die spezifisch urbane Art, die jetzt sich als neues Ökosystem auf innerstädtischen Flächen ausbilden kann, weil hier interessanterweise sowohl einheimische wie eben auch vom Menschen eingebrachte Arten, nicht einheimische Arten, gemeinsam irgendwelche neuen Bestände aufbauen können. Wir haben urbane Systeme, neudeutsch für Stadt oder Städte, die haben alle, die großen zumindest, mehr oder minder etwas auch naturnahe Vegetation in ihrem Stadtgebiet. Sie haben häufig relativ viel Agrarlandschaft. Viele Städte haben ja so einen Gürtel von eingemeindeten Dörfern, wo durchaus noch Landwirtschaft getrieben wird. Und es ist etwas dazwischen, was sich in der Forschung sehr schwer fassen lässt, was daher zum Teil sehr skurrile Bezeichnungen hat. Dieser Übergangsbereich, der sich zum Beispiel im Ruhrgebiet oder in gewissen Ballungsgebieten in Mitteldeutschland oder in England ausbildet, den nennt man Intercity, Zwischenstadt. Also da fährt nicht ein Intercity-Express, sondern als Intercity ist wirklich in die Literatur eingegangen, die spezifischen Gegebenheiten jener Landschaft, die man auch suburbanisiert nennen kann. Und es gibt dann Kollegen, wie zum Beispiel der langjährige Leiter des Naturhistorischen Museums in Berlin, Herr Leinfelder, der ja dem Anthropozän als neuem Zeitalter huldigt. Und der meint, dass es also gar keinen Unterschied mehr zwischen Stadt und Land geben wird und dass wir auch uns Natur überhaupt abschminken können. Und ja, andere nennen das dann verstädterte Landschaft und entsprechend verlandschaftete Stadt. Also in diesem intellektuellen Feld bewegt man sich und das neue Buch versucht also ein neues Schlagwort aufzumachen. Wir wollen uns aber hier etwas anschaulicher vielleicht mit den wesentlichen Elementen des städtischen Grüns beschäftigen. Einmal sind es die Straßenbäume. Straßenbäume als wichtigste Bestandteile des öffentlichen Grüns. Platanen, klassischerweise in Frankreich, in Paris, aber auch einer der Stadtbäume in Deutschland, weil die Platane eben sehr gut mit Grundwasserabsenkung und Hundeurin und allem möglichen Oberflächenversiegelung zurechtkommt. Wenn Sie durch La Défense in Paris wandern, dann sehen Sie vielleicht, dass das Stadtgrün etwas suboptimal entwickelt ist. Interessante Anklänge an französische Barockgärten gibt es neuerdings in französischen Städten wieder. Sehr sparsam, vielleicht architektonisch oder von der Gestalt her sehr ansprechend, aber von der Auswirkung aufs Klima sicher suboptimal. Was da kugelig gewachsen wurde, sind beschnittene Buchsbäume. Welche Bedeutung haben aber denn nun die Straßenbäume? Sie spenden Schatten, sie reduzieren die Temperatur durch Verdunstung. Das geht um ein paar Grad, wenn Sie messen, an einem Sommertag. Sie produzieren Sauerstoff natürlich und sie wirken als sogenannte CO2-Senke, indem sie eben Sauerstoff festlegen. Sie filtern Schadstoffe und Stäuber aus der Luft. Es ist so, dass sie mit manchen Schadstoffen reagieren. Das tut den Blättern gar nicht gut. Aber Stäube lagern sich natürlich auch auf den Blättern ab. Sie verringern die Windgeschwindigkeit in engen Straßenräumen. Das kann auch ein Nachteil sein. Aber sie verbessern das Wohlbefinden der Einwohner. Es gibt also zahlreiche Befragungen der gleichen Menge von Probanden, die sich im Hochsommer in einer Allee oder in einer ähnlich großen innerstädtischen Stadt ohne Bäume bewegen. Da ist das Ergebnis ganz eindeutig. Berlin hat 438.000 Straßenbäume, Hannover 45, Braunschweig 27.000. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind die einzigen Städte, von denen ich es weiß. Aber da ist schon eine ganze Menge Baum auch zu unterhalten von der Stadt. Daran muss man auch denken. Verkehrssicherheit, gerade jetzt bei den Stürmen, Laubfall und Verschmutzung. Umweltsituation in den Städten, Hundekot, Hundeurin, 2500 Tonnen alleine pro Tag in den großen Städten Deutschlands. Und das hat seine Auswirkung auf diesen Standort. Sehr einseitig hoher Stickstoff- und Phosphatgehalt, Sauerstoffmangel durch Oberflächenversiegelung, Grundwasserabsenkung durch U-Bahnbau und so weiter. Und man kann das noch toppen hier in einer Stadt, die aus der Halbwüste gestampft ist. Ich war sehr angetan, als ich die Stadt in diesem Jahr wieder untersuchte, nachdem ich sie vor 15 Jahren untersucht hatte, dass die so grüne Rasen hingekriegt haben, und traute meinen Augen nicht. Es ist Plastik. Geknüpfte Plastikrasen, die haben natürlich, außer dass sie Staubfänger sind, überhaupt keine Wirkung auf das Stadtklima. Das ist möglicherweise auch die Zukunft. Blumenwiesen, neuartiges Phänomen, zum Beispiel in Kassel oder in diesem Jahr auch in Braunschweig. Sommerblumen, die normalerweise in Beeten gepflanzt werden, tragen zur Attraktivität des Lebensraumes bei, erfreuen die Besucher und die Städter, aber es sind im Wesentlichen Unkräuter, schön blühende Unkräuter aus wärmeren Gegenden, die mitunter auch dazu neigen, zu verwildern. Und dann hat man sie gar nicht mehr gerne. Trotzdem, obwohl es böse potenzielle Neophyten sind, große Zustimmung bei Naturschutzverbänden. Ich fasse es nicht. Schön aussehen tun sie auf jeden Fall. Das ist ein Ausschnitt aus einer solchen Blumenwiese, die auch diesen Sommer überstanden hat. Da sieht man, dass es gut ist, wenn die Arten eine Präadaption an ein solches Klima haben. Es hat dann gereicht, dass es wieder ein bisschen feuchter wurde und die blühen weiter ohne Pflege. Das haben die Stadtgärtner natürlich gerne. Klassische Parks waren in Deutschland etwas verpönt. Man hat sie in den Städten dann auch entzaunt, weil zu meiner Kindheit gab es noch Parkwärter, die darauf geachtet haben. Heute gibt es das nicht mehr. In großen Metropolen wie etwa Paris oder London geht das gar nicht anders. Ökologisch ist so ein geschlossener Park sogar wirkungsvoller. Hat dann meistens hier auch noch so eine Liegewiese, die extrem angenommen wird. Aber ich will Ihnen die kühlende Wirkung von Parkanlagen, die natürlich nur für den Platz selber gilt, zeigen. Das hängt von der Größe ab, aber Sie sehen, dass also ein Park durchaus auch wieder um mehrere Grad bis hin zu knapp 6 Grad kühlen kann. Neue Parkideen, die Hochtrasse, ehemalige Eisenbahntrasse, Güterzugtrasse, der High Line in New York, ist eine trendige Touristenattraktion. Da waren fast 5 Millionen Leute im letzten Jahr dort. Die haben aber auch viel Kritik bekommen, weil das so viel besucht wird, dass die Mieten in der Umgebung gewaltig gestiegen sind. In Paris, Promenade Plantée, auch auf einer alten Eisenbahnlinie. In London soll, haben Sie vielleicht alle gehört, eine begrünte Brücke über die Themse, wenn sich das denn finanzieren lässt, gebaut werden. Wobei man sagen muss, die hat natürlich stadtökologisch keinerlei Wirkung. Aber sie sieht schön aus und ist sicher immer schön, wenn man irgendwo Pflanzen hat. Und in Berlin ist ein Park am Gleisdreieck, den will ich dann erst später zeigen oder später etwas dazu sagen. Das ist die Promenade Plantée in Paris. Sie ist mit einem Park, konventionellen Park, bepflanzt. Man kann in der Mitte lang gehen und hat schöne Ausblicke und es ist wirklich angenehm, kühler und man hat den Eindruck, dass man dem Straßenverkehr gut entronnen ist. Also sicher eine schöne Sache. Vielleicht ein Exkurs, wo kommen überhaupt die Vorstellungen, unsere Vorstellungen von Parklandschaft her? Die kommen wieder aus der Natur oder nein, man muss sagen aus der genutzten Natur, aus der Kulturlandschaft, nämlich aus alten Hudewäldern, die durch Beweidung so offen gestellt sind. Die meisten Menschen finden Landschaften, die solche Baumgruppen haben, knorrige Bäume, das hat nichts mit Urwald zu tun, und offene Grasfluren sehr schön. Und das ist so der Archetypus auch der Landschaftsgärten. Älteste Landschaftsgarten auf dem Kontinent ist der Schlosspark in Richmond am Ende von Braunschweig. Der ist auch von einem Engländer angelegt, aber englische Gärten in München, Muskau, Wörlitz, Havelseen sind bekannt. Begrünung der Fassaden. Mit Kletterpflanzen, klassisch, das ist hier der Campus der Technischen Universität Istanbul. Klassisch gibt es auch bei uns, selten so schön. Mit Kletterpflanzen, das ist hier der dreilappige Wein aus Nordamerika. Hat das eine Wirkung? Es hat, auch in Griechenland. Man hat die Kappung der Temperatur maxima pro Tag dargestellt, einmal an der Außenwand und einmal im Inneren. An der Außenwand immerhin etwa 6 bis 7 Grad im Schnitt. An der Innenwand des Hauses kann man nur etwa 1 Grad messen, Temperaturerniederung. Aber das ist immerhin, wer griechische Sommer in griechischen Städten kennt, ist sicherlich ganz angenehm. Wo wird derzeit besonders viel geforscht? Das ist in den Tropen. In Hongkong zum Beispiel sitzt also sicher weltweit die potenteste Gruppe, die sich mit vertikaler Begrünung von senkrechten Betonwänden beschäftigt und die da auch sehr schöne Experimente macht. Klassisch sieht es bei uns eher so aus wie hier in Beilngries im Altmühltal oder auch neue Versuche, vor allem in Frankreich, mit einzelnen Pflanzen, die man eingesetzt hat. Wieder ein Blick nach Straßburg, man sieht sowas auch in Paris oder in anderen französischen Städten, wo dann einzelne Pflanzen in solche Pflanztaschen oder Torfgefäße eingepflanzt sind. Und man konnte vor einigen Monaten, habe ich zufälligerweise mal das Auslandsjournal gesehen, da konnte man den Theo Koll sich abseilend Erdbeeren an einer solchen Hauswand pflücken sehen. Und war spektakulär, aber ich denke, man kann Erdbeeren besser woanders anbauen. Artefakt ist der Bosco Verticale in Milano, in Mailand. Da hat man zwei Hochhäuser mit großen, stabilen Balkons, 20.000 krautigen Pflanzen und 800 Bäumen bepflanzt. Und da meint man wirklich, zumindest die Architekten meinen, dass sie im Mailänder Sommer die Temperatur um 10 Grad Differenz zwischen Außen und Innen ohne Klimaanlage reduzieren können. Wenn das wäre, wäre es sehr schön, ich glaube es nicht. Aber es ist immerhin ein interessantes Experiment. Man muss es einfach als Experiment sehen. Ich frage mich nur, was passiert bei einem solchen Hochhaus, wenn der nächste heftige Sturm kommt. Dann rieselt es Bäume. Dachbegrünung. Dachbegrünungen sind von Architekten sehr gerne gemacht. Verbesserung des Kleinklimas, Schutz der gesamten Dachkonstruktion, das darf man nicht vergessen vor großen Temperaturschwankungen, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Verminderung der Rückstrahlung, von Schallreflexionen, Wasserrückhaltevermögen. Aber meistens sind da nur ein paar Sedumsprosse, ein paar trockenheitsertragende Arten drauf und das bringt nicht so sehr viel. Das ist so ein ganz klassisches Flachdach, das wir kürzlich untersucht haben. Wir haben andere Flachdächer da auch in Neuchâtel untersucht, Blick auf den See. Und ja, das sieht so spärlich aus und Sie können sich vorstellen, die Auswirkungen aufs Klima sind nicht groß. Es gibt aber auch stabilere Dachkonstruktionen, auf denen dann trockenrasenartige Gebilde sind. Normalerweise kann man sagen, die Dachbegrünung bringt eigentlich relativ wenig. Sie schützt sicherlich das Gebäude, aber in Hamburg will man jetzt versuchen, Starkniederschläge mit Hilfe von Dachgärten abzupuffern. Das geht aber sicher nur, wenn das Gebäude stabil genug ist. Und ich denke, dazu eignen sich eigentlich nur alte Hochbunker. Und von denen gibt es nicht mehr so viele. Das Beispiel, an dem man es jetzt auch gemacht hat, war ein Hochbunker. Ja, die Auswirkungen auf die Biodiversität sind nahe null. Aber es ist immerhin eine schöne Sache. Man hat in Wien auch sehr viel über Dachgartenbegrünung gearbeitet und dort hat man also wirklich, ist man einen Schritt weiter gegangen, stabilere Dächer gebaut, Substrat, Bodenmaterial aus der Umgebung, aus pannonischen Trockenrasen und entsprechenden Wiesendrusch mit den Samen, sodass man da also sagen kann, die haben sogar fast Naturschutzbedeutung, weil das Ersatzbiotope für gefährdete Trockenrasen sind. Aber das muss man dann sehr sorgfältig machen. Wir haben im Rahmen eines studentischen Projektes einen solchen Wohnblock, ein paar hundert Meter nur lang, im wilhelminischen Ringviertel in Braunschweig untersucht und da doch immerhin über 230 Pflanzenarten, Gefäßpflanzenarten finden können. Friedensreich Hundertwasser hat sehr belächelt von der ganzen Welt diese grüne Zitadelle versucht in Magdeburg als seinen persönlichen Gegenentwurf gegenüber den geraden, betonierten Städten, wobei das Ganze ja auch Beton ist, ne? Aber es hat schiefe Wände und schiefe Fenster und Ähnliches, aber es hat auch sehr viel Grün. Ja, Natur der vierten Art. Städte sind extrem artenreich. In Niedersachsen haben wir festgestellt, dass die Stadtgebiete der alten Städte Bremen, Celle, Braunschweig, Goslar, Göttingen erstaunlich artenreich sind gegenüber dem Durchschnitt der Fläche. Warum ist das so? In Städten. Braunschweig hat immerhin 1360 wildwachsende Pflanzenarten, also ohne Hilfe des Menschen, direkte Hilfe des Menschen, und Wien fast 2200. Wie kommt das? Ursachen sind die sehr große Vielfalt an Mikrohabitaten, nährstoffarme Standorte, etwa auf Eisenbahnbrachen, und extrem nährstoffreiche Standorte, etwa da, wo Hunde das Bein heben. Städte weisen zugleich Standorte mit unterschiedlichem Störungsregime auf, mit hoher Persistenz. Denken Sie an Stadtmauern oder alte Kirchen, die Sockel von alten Kirchen, die sehr häufig bestimmte Kleinfarne beherbergen, aber natürlich auch Stellen mit hoher Dynamik, wie etwa an Baustellen. Durch Handel und Gartenkultur sind sie Ausbreitungszentren von Neophyten und es werden eben in Städten viele Arten kultiviert, die schon eine Präadaption an das entsprechende Klima haben. Warum ist eigentlich Erhaltung der Biodiversität, also der Arten und auch der genetischen Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten, die bei uns leben, in der Stadt notwendig? Häufig bei Diskussionen mit Stadtvätern heißt es, Naturschutz hat nichts in der Stadt zu tun. So einfach kann man es sich heute nicht mehr machen, weil viele, vor allem kleine Tierarten und Pflanzenarten, nur noch in Städten Lebensmöglichkeiten finden, weil durch die Nivellierung der Ackerlandschaft, bei der Säume und Hecken und Kanten und Ähnliches verschwunden sind, weil das Ganze maschinengängig werden musste, aufgedüngt ist, haben keine Lebensmöglichkeiten mehr in unserer Landschaft. Und wir haben uns ja auch durch die Unterzeichnung, also wir als Bundesrepublik, der Biodiversitätskonvention, der CBD, verpflichtet, alles zu tun, um die Biodiversität zu halten. Und das kann man nicht machen, indem man Blumenwiesen anlegt. Da muss man schon die Arten, die es in Deutschland wild gibt, erhalten. Die widerspiegeln auch unsere Nutzungsgeschichte. Es wird aber schwierig, weil sich innerhalb einer solchen Stadt oder einer jeden Stadt natürlich widersprechende Nutzungsansprüche begegnen. Es gibt Guerilla Gardening, auch wieder aus Amerika entstanden, wo man also den Nachbargarten oder auch die Brache aufpeppt, indem man Kugeln wie ein kleines Kind Kugeln formen kann aus irgendwelchen tonigen Materialien, irgendwelche Samen reinschmeißen und dann kann man es dem ungeliebten Nachbarn oder auch in die Brache oder auf die Baumscheibe werfen. Das heißt direkt Samenbombe und läuft unter dem Stichwort Guerilla Gardening. Und man kann sowas auch in manchen Städten kaufen. Ich könnte mir auch denken, dass man es in Göttingen kaufen kann. Zumindest in Berlin kann man das an jeder Ecke kaufen, solche Seedballs. Die muss man dann nicht mal selber machen. Wie gehen wir mit Brachen um? Brachen sind in Mitteleuropa vielleicht das größte Problem der Stadtökologie. Brachen sind extrem artenreich, aber sie werden immer als Schandflecke eingestuft. Deswegen werden sie auch gerne als Müllkippe genutzt. Und vielleicht werden sie auch nur deswegen, das ist irgendwie so ein Circulus Viciosus, als Schandfleck eingestuft, weil sie Müllkippe sind. Also da wäre es sinnvoll, einen gewissen Bedeutungswandel herbeizuführen. Schlecht ist, wenn das einfach mit Arten unbekannter Herkunft angereichert wird. In Berlin versucht man, die Biodiversität des Grünlandes, das um Berlin herum degeneriert und verschwindet, zu halten, indem man auf Brachen in der Stadt autochthones Material ausbringt. Muss man sehen, was das ist. Eisenbahnbrachen sind die artenreichsten Standorte in Mitteleuropa überhaupt. Und in Berlin hat man dann es wirklich geschafft, aus einem Gleisdreieck, aus einem solchen verwilderten Bahnbrachengelände ganz unterschiedliche Nutzungen erhalten von spontaner Vegetation, von Schotterflächen, aber auch Sportplätze und Ähnliches zu bündeln. Und das wird sehr gut angenommen und ist überhaupt nicht vermüllt, was mich also sehr, sehr fasziniert. Neue Ideen gibt es offensichtlich vor allem in Mailand. Ich hatte schon diesen Bosco Verticale genannt. Die Österreicher haben in ihrem Pavillon einen österreichischen Wald versucht nachzubauen und mit dem schönen Titel Breeze Austria. Man hat einen Kunstwald trickreich bewässert, angelegt und da herum sozusagen das Gebäude gebaut. Und man ist ganz stolz darauf, dass natürlich der Wald, man hat also große Bäume reingepflanzt, der Wald doch kräftig als CO2-Senke fungiert, Sauerstoff produziert, die Temperatur immerhin von draußen nach drin um 5 Grad senkt und dieser Pavillon hat so eine Grundfläche von 20 mal 30 Metern etwa. Im Sommer pro Tag werden 62,5 Kilogramm Sauerstoff produziert. Das reicht für 1800 Personen. Das also nur mal, um zu illustrieren, wie effektiv sowas denn doch sein kann, wenn man es richtig macht. Dieser Pavillon wird aber wieder abgerissen, soweit ich weiß. Wir haben aber im Gefolge einer Alpenexkursion auf der Rückfahrt in Kitzbühel angehalten, weil wir irgendwas in einem Einkaufszentrum kaufen wollten. Und siehe da, da hat man auch so was Ähnliches gemacht. Man hat hier das Innere mit Bäumen bepflanzt. Da habe ich noch gedacht, was soll das eigentlich? Aber es ist sicherlich die gleiche Idee in der Hoffnung, dass es A, durch die Transpirationskälte Temperatur im Sommer senkt und natürlich als CO2-Senke fungiert. Ansätze zur Selbstversorgung ist das Letzte, das ich gerne hier noch vorstellen möchte. In den stark verdichteten Großstädten des 19. Jahrhunderts hat es ja dann Ansätze gegeben wie Armengärten, Schrebergärten, Gartenstädte hatte ich schon genannt. Wir haben etwa 1 Million Schrebergärten oder Kleingärten, müsste man korrekterweise sagen, in Deutschland. Wobei diese Gärten zunächst einmal mehr der körperlichen Betätigung, dem Genießen der Sonne dienen sollten und vor allem im Gefolge der beiden Weltkriege der Selbstversorgung dann dienten. Heute sind in Großstädten Kleingärten aber was sehr Gefragtes. Ich habe mir sagen lassen, dass in Berlin es fast unmöglich ist, einen Kleingarten zu kommen, und auch in Braunschweig sollen die Wartelisten sehr lang sein. Und es sind also gestandene Professoren, die einen Schrebergarten haben wollen. Das hätte man sich vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Gartenstadtbewegung hat, wie gesagt, Ausgang aus England, ist aber auch in Deutschland dann aufgegriffen, etwa in Leipzig, Berlin und so weiter. Letzte mir bekannte Gartenstadtgründung ist übrigens Wolfsburg. In Wolfsburg, wenn Sie durch die Kernstadt gehen, die so ein bisschen fad und trist aussieht, da hatte jedes Haus auch nicht nur einen Eingang zur Straße, sondern direkt zum Garten, und die Gärten waren auch zur Selbstversorgung der VW-Arbeiter seinerzeit oder der KDF-Arbeiter angelegt. Neue Ansätze, Urban Gardening, entstanden wie vieles in den USA, in den Favelas Südamerikas oder auch in Kuba, also sicher zum Teil aus wirtschaftlicher Not. BMBF, Bundesministerium Bildung und Forschung, sagt, sie holen nicht nur ein Stück Natur in die Stadt zurück, müsste man sagen, Natur welcher Art, wenn man mit Kowarik spricht, dritter Art, sondern durch gemeinsames Pflanzen und Ernten wird der Gemeinsinn der Bürger gestärkt. Das scheint mir aber vor allem das Ziel solcher Gärten zu sein. Bekanntestes Beispiel in Deutschland ist der Prinzessinnengarten in Kreuzberg. Es gibt aber ja auch internationalen Gärten in Göttingen, Gemeinschaftsgärten in zahlreichen Städten. Zielvorstellung ist so ein bisschen alternativ, postkommunistisch, aber so ein bisschen postkommunenartig. Jeder kann auch selber Gemüse anbauen und man kann die Arbeitsteilung aufheben, dem liberalen Agrarhandel ein wenig ans Knie treten. Frage ist aber, so ein paar Kisten, in denen man Tomaten und Zucchinis anbaut, ob das nicht mehr eine soziale Funktion hat, denn eine tatsächliche Sicherung der Ernährung. Warum aber Gemüseproduktion in urbanen Regionen? Das hat trotzdem schon einen ernsten Hintergrund. Ich will das also auch nicht in keiner Weise ins Lächerliche ziehen. Gemüseverbrauch in Deutschland fast 8 Millionen Tonnen pro Jahr, davon ein Viertel Tomate. Importe von Frischgemüse sind rund 38% davon oder 39%. Das heißt, das Gemüse muss auf dem Landwege mit Erzeugung gewaltiger CO2-Mengen hergebracht werden. Und wenn das in Umgegend der Städte oder in den Städten selbst produziert werden könnte, wäre es sicherlich ein Beitrag zum Senken des CO2-Ausstoßes. In den USA versucht man sowas auf Dächern. Ich denke auch, dass man da natürlich nicht den ganzen Straßenzug wird mit ernähren können. Die NASA hat interessanterweise eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass man in einem technisch perfektionierten 30-stöckigen Hochhaus auf einer Gesamtfläche von nur 280 Hektar die Nahrung, also Gemüse, für 10.000 Einwohner produzieren könnte. Das Ganze nennt sich Vertical Farming und diese schönen Gebäude heißen dann Farm Scraper. Also nicht Skyscraper, sondern Farm Scraper. Ob das die Lösung der Zukunft ist, würde ich dann also ganz offen lassen, weil das ist so technisiert, dass also jeder Kontakt zur Nahrung sicherlich verloren geht. Das ist das genaue Gegenteil. Also da müsste man dann wieder sagen, sollte jeder dann seinen Jutesack auf dem Balkon haben, um seine Tomate wachsen zu sehen. nur damit er noch weiß, wie es geht. Aber warum interessiert das überhaupt die NASA? Solche Systeme wären die Voraussetzung für ein dauerhaftes Leben auf einem fremden Planeten. Auch wegen der Sauerstoffproduktion. Das ist der Grund, weswegen das also derzeit sehr intensiv beforscht wird. Und aus Sicht der Forschung ist es ja sehr interessant. So, wir haben also jetzt verschiedene Ansätze gesehen. Ich halte es für wichtig, dass man möglichst viele Experimente macht und die auch natürlich dann auswertet. Wichtig ist aber, dass die Bevölkerung einer Stadt wirklich um diese Probleme weiß und ein bisschen besser informiert wird, auch was eben in den Brachen steckt. Und die Frage an uns alle ist, wollen wir wirklich im Sinne von diesem Intercity-System oder gar von dem globalen Landschaftspark der Anthropozän-Apologeten, wollen wir da wirklich hin oder haben wir vielleicht in Mitteleuropa noch eine Schonfrist? Sie haben dann sozusagen die Wahl. Jeder muss sicherlich für sich entscheiden, was er haben will. Ganz interessant ist Singapur. Singapur hat sehr konsequent auf sehr kleiner Fläche sehr stark nicht nur in Müllvermeidung und Ähnlichem investiert, sondern auch in Begrünung. Und Singapur hat auf seiner kleinen Fläche sogar intakte Landwirtschaft, sogenanntes Agrofarming. Und die Leute lieben es, wird jedenfalls so dargestellt, lieben es, hier auf solchen erhöhten Stegen sich einen Überblick über die Landschaft mit ihren Reisfeldern und sonstigen Kulturfrüchten, die da angebaut werden, zu bekommen. Fazit, es ist also sehr offen, es ist ein hochinteressantes Feld. Wir werden sicherlich, wir als Bürger und als Menschen, nicht nur in Europa, aber auch da, werden sicherlich mehr zu einer sinnvollen Begrünung der Städte tun müssen. Frage ist aber, welche dieser Ansätze wollen wir verfolgen? Und dazu ist vor allem wichtig, sich möglichst gut zu informieren, um eben eine eigene Meinung bilden zu können. Dann darf ich Ihnen herzlich danken für die lange Geduld, dass Sie sich so lange haben strapazieren lassen. Und danke Ihnen sehr.
Wie grün darf die Zukunftsstadt sein? Professor Dieter Brandes von der TU Braunschweig hat darüber berichtet. Und zwar am 23. September 2015 an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Schon im nächsten Hörsaal geht's damit weiter. Dann werden die Städte noch größer. Sie werden gigantisch. Nächster Hörsaal mit Dominik Sachsenmeier. Städte in China. Vergangenheit und Zukunft.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.